Es ist so schön, dich auch heute wieder in meinem rollenden Wohnzimmer begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich einfach sehr, dass du wieder ein Teil, ja, von meiner eigenen Lebensgeschichte hiermit auch wirst und ja, dich hier bei mir eingefunden hast, um zu erfahren, wie es mir weiterhin ergangen ist. Meine Klinikzeit war, wie ich es schon in meiner letzten Folge gesagt habe, einfach etwas sehr, sehr Prägendes. Erst durch diese intensive therapeutische Begleitung habe ich selber einfach gelernt, mich anders zu verstehen, mein Leben anders zu verstehen und auch meine Verstimmung anders zu verstehen. In der Klinikzeit selber hatte ich mir ja einen neuen Arbeitgeber gesucht, und zwar in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, sprich Jugendzentrum, Jugendtreff. Je nach Bundesland wird es einfach unterschiedlich benannt. Und ich wurde aus der Klinik entlassen als arbeitsunfähig. Das galt ungefähr bis Mitte September. Ich bin, glaube ich, Anfang Mitte August aus der Klinik rausgekommen, und mir sollte damit einfach noch ein bisschen Schonfrist gegeben werden. Zum einen, um in meinen, ja, in meinen typischen Alltag wieder reinzukommen, aber auch um meinem anderen Arbeitgeber nicht noch in irgendeiner Weise begegnen zu müssen, da ich dort erst Mitte September raus gewesen wäre. Und ich muss sagen, ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass man nach einer solch intensiven Therapiezeit einfach auch noch Zeit bekommt, um sich ja in seinem typischen Leben, wie auch immer, einfach wieder ein Stück weit einlebt. Denn die Zeit in einer Klinik ist wie eine Zeit, ja, unter einer Glaskuppe. Man hat einen sehr beschützten Raum, in dem man angenommen wird, in dem man nicht alleine ist mit seinen Sorgen und Ängsten und den Herausforderungen, die ja Angsterkrankung oder auch Depression und depressive Verstimmung mit sich bringen. Und die Realität draußen sieht dann doch mal einfach ein Stück weit anders aus, sodass man einfach die Zeit braucht, um wirklich, ja, um wirklich wieder ein Stück weit darin ankommen zu können. Ich war nach meiner Kliniktherapie oder dem klinischen Aufenthalt erstmal ohne weitere Therapie. Ich musste mir erstmal einen neuen Arzt suchen. Das war natürlich aufgrund meiner vorherigen langen Therapiezeit auch von der Krankenkasse einfach gefordert, dass ich mindestens mal die Therapieform wechsle. Und ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt, als mein Arzt in Ruhestand gegangen ist, tiefenpsychologische Therapie. Und ich habe mich im Endeffekt auf die Suche begeben nach einer Therapeutin, einem Therapeut, der ja verhaltenstherapeutisch arbeitet. Und jeder, der sich mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat oder mal in der Situation war, weiß, wie lange so etwas dauern kann, bis man einen Termin bekommt fürs Erstgespräch, dann Platz frei wird und das ganze Prozedere, was hinten dran hängt. Und ja, ich musste also nach meiner Klinikzeit erstmal mit mir alleine zurechtkommen. Ja, wo fange ich an? Ich bin im Endeffekt dann bei meinem neuen Arbeitgeber Mitte September eingestiegen, wieder ein Stück weit mehr mit Elan, mit Energie, mit Zuversicht, mit Hoffnung, dass es anders wird. Und ja, bin nach sehr kurzer Zeit schon wieder irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war schon wieder ein Gefühl von so erdrückend, so. Boah, hier bist du irgendwie auch nicht richtig. Es lag nicht an der Arbeit selber. Ich habe unglaublich gerne mit den Jugendlichen, jungen Erwachsenen gearbeitet, und auch dieses Arbeiten ab Mittag in den Abend hinein war für mich überhaupt kein Problem. Aber da waren es wieder die Rahmenbedingungen, Vorgesetzte, Arbeitskollegen, was einfach, ja, vielleicht auch vom Menschlichen her nicht so wirklich gepasst hat. Und ich persönlich habe einfach echt ein Problem, wenn ich vorlaufen muss, obwohl das überhaupt gar nicht meine Aufgabe ist. Im Rahmen dieser Arbeit habe ich aber auch durch unsere Streetworkerin erfahren, dass in einem anderen Jugendzentrum, auch nicht weit von meinem wo damaligen Wohnort entfernt, eine Zweitkraft gesucht wird. Und ich habe eine Zeit lang mit mir gehadert, ob ich es da vielleicht versuchen soll, ob es im Endeffekt nur an der Einrichtung liegt, dass ich da vielleicht nicht so ankomme, mich nicht so wohl fühle. Und hatte dann im Endeffekt ein Gespräch mit dem anderen Leiter. Und ja, es sollte dazu kommen, dass ich schon im Februar 2018 dann in diesem neuen Jugendzentrum einsteige. In dieser Zeit sind noch andere Dinge passiert, und zwar wurde das Thema Hund immer präsenter. Und für mich war ganz klar, ich wollte tiergestützt arbeiten, ich wollte mein Tier mit in diese Arbeit reinnehmen, und für mich war ebenfalls klar, es wird ein weißer Schweizer Schäferhund. Und ich habe mich im Internet informiert über den VDH, über Züchter dieser Rassen, also zum VDH selber, es ist ein Dachverband, über den kann man ganz viele Rassehunde heraussuchen, und dann wird einem in ganz Deutschland angezeigt, wo Züchter von dieser Tierart sind. Und irgendwie hatte ich mich in meine Züchterin schon vorher verliebt, die ja in Bayern sitzt, unterhalb von München. Und das war natürlich von NRW schon so ein paar Kilometer. Aber irgendwie hat sich das stimmig angefühlt für mich, und tatsächlich kam es dazu, dass ich mit ihr in Kontakt getreten bin, und laut der Seite vom VDH waren bei ihr halt auch aktuell keine Welpen geplant. Ich habe gedacht, gut, okay, da kannst du erst mal gucken, ob sie wirklich deine Züchterin wird, ob das passt und ob du dich mit ihr wohlfühlst und mit der Art und Weise, wie sie züchtet. Und habe sie angeschrieben. Habe allerdings nicht damit gerechnet, dass mir ja direkt auf meine E-Mail auch antwortet mit der Information, dass sie ihre Deckhündin gerade auch erst hat decken lassen und ja, so wie sie sich verhält, scheinbar auch trächtig ist. Und ich habe nur gedacht, was? Oh Gott, so schnell? Okay. Also ich war am Anfang etwas überfordert, weil ich ja nicht so früh damit gerechnet habe, dass es in irgendeiner Weise schon so früh zum Hund kommt. Also ich habe gedacht, ich hätte noch irgendwie so ein halbes Jahr oder so. Tja, sollte nicht so sein. Fido wurde im Endeffekt ja am Geburtstag von meinem Papa geboren, am 29.10.2017. Und Fido wurde dadurch auch irgendwie ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk, da ich ihn dann nach 8,5 Wochen meiner Züchterin auch abgeholt habe, die ich vorher natürlich auch zweimal besucht hatte. Und dann war der kleine Fratz auf einmal da, stürmisch und nicht stubenrein und ich total unerfahren und keine Ahnung von Hunden und Hundeerziehung und von dem Umgang damit. Und Es war so eine sehr spannende, aufregende und nervenaufreibende Zeit. Es war im Endeffekt alles auf einmal. Das Gute war, mein altes Arbeitsverhältnis hatte ich zum 31.12.2017 gekündigt und sollte aber erst am 01.02.2018 bei der neuen Einrichtung anfangen. Ich hatte mich also im Endeffekt bewusst für einen Monat Arbeitslosigkeit entschieden. Einfach deswegen, um mich so ein bisschen an dieses neue Lebewesen zu gewöhnen, ihm Zeit zu geben, sich an mich zu gewöhnen und ja auch so Thema Stubenreinheit anzugehen und ja mit allem, was dann einfach neu kommt. Ich meine, jeder, der mal irgendwie einen Welpen zu sich geholt hat, der weiß jetzt gerade wahrscheinlich sehr gut, von was ich spreche. Also Nächte nicht durchschlafen können und ständig raus müssen, weil der Kurz einfach noch nicht anhalten kann und so Geschichten. Ne? Das ist das ist nicht ohne, und Fido erinnert mich doch ganz, ganz häufig an mich selber. Also er ist auch so ein rabiater gewesen mit einem Sturkopf und mit ganz viel Energie und hat mich doch echt oftmals an den Punkt gebracht, wo ich dachte so, ach du Schande, wie sollst du das überstehen? Also ich war schon sehr gefordert, ja. Also ein Stück weit konnte ich vielleicht da auch nachvollziehen, wie es meinen Eltern mit mir ergangen ist. Ja, auf jeden Fall wechselte ich den Arbeitgeber und habe mich da halt dann noch versucht, irgendwie da einzubringen, habe versucht, viele so ein Stück weit mit in die Arbeit reinzubringen, also ihn schon von klein auf daran zu gewöhnen, einfach ein Stück weit mehr Unruhe um sich zu haben und ja, zum Teil auch einfach eine andere Lautstärke, weil klar. Jugendliche, junge Erwachsene machen auch anders Lärm als kleine Kinder und Grundschulkinder und so. Und habe im Endeffekt auch da meine Brandmalerei wieder eingebracht. Also die ist mir schon in der Grundschulzeit einfach so ans Herz gewachsen und sie hatte mich schon bis dahin selber so intensiv begleitet und hat mich so in mir selber einfach abgeholt, dass es mich auch wirklich ja an dieser Kunst gehalten hat. Und die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ich da hatte, die hatten einfach unglaublich viel Spaß daran. Und ich weiß noch, einer der Jungs fragte mich irgendwann, ob ich meine Bilder, die ich brandmalen würde, auch verkaufe. Und ich guckte ihn nur völlig irritiert an und sagte so, nein. Irgendwann später sollte mir der Gedanke kommen, warum eigentlich nicht? Ich hatte, wie gesagt, dann versucht, mich auf dieser, ja, an dieser neuen Arbeitsstelle einzugewöhnen, irgendwie mit den Rahmenbedingungen dieser Einrichtung zurechtzukommen, mit den Anforderungen, die an mich gestellt worden sind, an die Erwartungshaltung, die an mich herangetragen worden sind, an meinen Chef. Und ja, auch da sollte ich irgendwie nicht so recht ankommen. Heute kann ich drüber lachen, aber damals war das echt frustrierend, weil ich habe so an mir selber gezweifelt. An meiner eigenen Kompetenz und an dem, boah, was willst du eigentlich? Du hast nicht Pädagogik studiert, um dich so zu verbiegen, so zu verrenken und so gegen dich selber zu arbeiten und gegen all das, wofür du aus Überzeugung einstehen möchtest. Und ja, auch in der Einrichtung kam es im Endeffekt wieder dazu, dass ich da einfach angeeckt bin, dass es mit meinem Chef auch nicht so wirklich funktioniert hat, weil er einfach eine andere Sicht auf die Dinge hatte und seine Sicht sehr präsent war. Ich möchte es gern so nett wie möglich ausdrücken. Aber mir persönlich da einfach ein Stück weit die Orientierung durch ihn gefehlt hat und aber auch die Offenheit, andere Wege zu gehen. Und Ende 2017, als ich noch so im Umbruch war mit der anderen Einrichtung, habe ich auch schon wieder so diese Gedankengänge gehabt von, boah, du willst ja einfach nur weg. Das hatte ich schon mal in meiner Studienzeit. Damals habe ich gedacht, boah, du gehst nach Schweden, da wirst du als Pädagoge besser bezahlt, deine Arbeit wird anerkannt und wertgeschätzt. Und ja, schon damals war es nicht möglich, weil es finanziell einfach echt eine Herausforderung ist, ins Ausland zu gehen. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und ja, im Endeffekt bin ich genau an diesem Punkt 2017 auch wieder geraten, wo ich dachte, boah, du gehst ins Ausland. Dann war irgendwie präsent, ja, Länder wie Österreich, Norwegen oder die Schweiz. Und auch da, desto mehr ich mich da eingelesen hatte, desto mehr ist mir klar geworden, das kriegst du einfach nicht gestemmt, das packst du finanziell einfach nicht. Darauf war ich nicht vorbereitet und in dem Moment hatte ich auch nicht wirklich Nerv, noch so lange auszuhalten, bis ich das finanzielle Polster habe, um gehen zu können. Und ich weiß noch, im Laufe dieser Gedankengänge habe ich mich natürlich im Internet auf die Suche gemacht und bin dann auf die DNX gestoßen. Wer DNX nicht kennt, das ist auch eine sehr, sehr große Community von Backpackern, die digital arbeiten und verstreut auf diesem wunderschönen Planeten arbeiten und leben und einfach ein Stück weit anders arbeiten und leben. Für mich war aber klar, dieses ständig Fliegen, ständig fremde Betten und dann auch mit dem Hund, da wusste ich einfach, naja, das ist es nicht, das ist noch nicht deins. Aber ich bin glücklicherweise durch diese Community auf einen alten Schulkollegen von mir gestoßen. Hatte mich mit ihm ausgetauscht und so und habe gefragt, wie kommt's, ne? Wie bist du hier drin und ne, wie sieht es denn aus und so. Und das hat dazu geführt, dass wir uns an einem Tag dann wirklich mal getroffen hatten, wir sind essen gegangen zusammen und haben einfach mal über diese Thematik gequatscht. Und das war ein super, super interessantes Gespräch und hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich ja auf Mowgli gestoßen bin. Mein alter Schulkollege hatte mir so im Rahmen unseres Gesprächs gesagt, hey, guck doch mal nach Life of Baloo. Und ich habe gedacht, naja, okay, ja, guckst du halt mal, ne? Vielleicht ist das ja was oder was auch immer das ist. Ich wusste es halt einfach nicht. Ich konnte mir da so schlecht was drunter vorstellen, was dieser Mensch tut und warum das interessant für mich sein könnte. Bin dem aber nachgegangen und ich bin für diesen Hinweis meines alten Schokolinks so unglaublich dankbar. Ich hatte über Mowgli dann im Endeffekt ein bisschen erfahren, sodass er in seinem Bus, in einem alten VW LT schon seit einigen Jahren lebt und reisend unterwegs ist und eigentlich auch aus dem sozialen Bereich kommt, jetzt aber mehr auch digital arbeitet. Ich habe gedacht, okay, also scheinbar geht das. Und bin durch ihn auf das Dachzelt-Festival 2018 gestoßen. Also habe ich überlegt, okay, fährst du da hin, fährst du nicht hin? Das Dachzeltfestival selber, das wäre von meinen Eltern aus knapp 230 Kilometer entfernt gewesen. Also eine Strecke, die gut machbar gewesen wäre. Aber ich war so ein bisschen am Zweifeln. Ist das jetzt wirklich was für dich? Bist du da richtig? Weil Dachzelt willst du nicht haben. Also es war für mich von vornherein ausgeschlossen, weil ich irgendwie nach so meinen eigenen Campingurlauben keinen Bock mehr auf Zelt hatte. Also ich gemerkt so, nee, das wäre es irgendwie nicht. Und ich hatte vor allem damit zu kämpfen, dass ich, wenn dann allein auf diese Veranstaltung gefahren wäre. Und wenn du mit sozialen Unsicherheiten zu tun hast und zum Teil sozialen Ängsten, ist das mal echt eine Herausforderung. Da kommen dir die wildesten Gedanken, ob du da wirklich richtig bist, findest du Anschluss, eckst du wieder negativ an, hockst du nachher im schlimmsten Fall völlig alleine irgendwie an deinem Zelt und findest, wie gesagt, keinen Anschluss. Und das war ganz, ganz viel, was da auch so in alten Themen in mir einfach aufgebrochen ist in dem Moment. Und ich bin einem Impuls meinerseits unglaublich dankbar, und zwar dem Impuls, dass ich mir irgendwann gesagt habe, naja, im allerschlimmsten Fall packst du wieder deine Sachen und fährst nach Hause. Und dass ich das hinbekommen habe, so zu denken und dann auch durchzuziehen, dann trotzdem hinzufahren mit Bodenzelt, wo ich auch nicht wusste, darfst du damit da auftauchen? Das war für mich schon echt eine große Leistung. Und ja, ich habe mir meinen Hund geschnappt, das Auto von meinem Papa durfte ich haben, weil es halt eben der Diesel war, und ja, habe mir extra ein neues Bodenzelt geholt, was ich zur Not auch eben ja alleine aufbauen konnte, und bin nach Stadt Oldendorf gefahren. Ja, und dort angekommen war ich natürlich erstmal völlig reizüberflutet und für mich schon gefühlt echt viele Menschen und keine Ahnung, wo muss ich lang und worauf muss ich achten und wie läuft das hier eigentlich, also ja, auch da wieder ein Punkt, ja, große Herausforderung für mich. Und ich war dann froh, dass ihm gesagt worden ist, ja, du kannst einfach hier dich irgendwo auf die Wiese stellen, such dir ein schönes Plätzchen und so, breite dich mal aus. Und ja, das habe ich im Endeffekt auch gemacht. Und schon während des Zeltaufbaus, der gar nicht mal so einfach alleine war, weil es ziemlich gewindet hat, habe ich aber die ersten Kontakte so in meiner, ja, direkten Nachbarschaft knüpfen können. Und auch dafür wieder bin ich unglaublich dankbar, weil ich das Gefühl hatte, okay, zumindest die ersten Kontakte hast du schon, so Leute, mit denen du zumindest Smalltalk-mäßig irgendwie sprechen kannst, und na, also vielleicht findest du ja wirklich Anschluss. Und habe mich dann irgendwann mal hoch auf die Fläche getraut und bin da so ein bisschen, ja, ziellos umhergelaufen und wusste nicht so recht, so, was ist das hier eigentlich, was kommt hier eigentlich auf dich zu und bist du hier richtig? Und ja, und habe halt eben diesen ersten Gesprächsvater, einen Partner, einen Mensch, mit dem ich auch heute noch sporadisch Kontakt habe. Den habe ich mir dann mal geschnappt, gesagt, hey, hast du Bock, mit hoch auf die Fläche zu kommen? Und habe mir dann, ja, so einen kleinen Vortrag angehört. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Und ich war auf jeden Fall völlig geflasht, weil ich einfach Dinge gesehen und gehört habe, die in meiner Welt irgendwie vorher nie präsent waren. Ich meine, ich war auch kein Campingkind. Also wir sind, wo wir klein waren, nie in den Campingurlaub gefahren. Für mich hat Zelten und Camping erst angefangen, so im Jugendalter. So anfangs noch dieses typische, Mama, Papa dürfen davon nichts wissen und irgendwie mit Freunden dann doch irgendwie auf der Wiese zelten und ja, auch Alkohol trinken. Gehört da so ein bisschen so zur Pubertät bei mir mit dazu. Und ich habe mich aber immer so wiedergefunden. Ich habe gedacht, okay, cool, es gibt hier Menschen, die in einem, ja, nicht direkt Wohnwagen leben. Es gab einfach auch schon zum Teil ausgebaute Busse. Und diese Möglichkeit hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt einfach noch nie in meinem Kopf. Es war für mich immer, Zelten, Campen ist eben Bodenzelt oder Wohnanhänger oder ein Wohnwagen. Ist dasselbe, oder ein Wohnmobil, meine ich. Und das war halt alles finanziell, hätte ich gar nicht drüber nachdenken müssen. Also das war einfach nicht drin. Und auf einmal waren da Menschen mit zum Teil normalen PKWs, vielleicht auch ein bisschen größer, so kombimäßig, entweder mit Dachzelt drauf oder so, einfach eine Matratze hinten reingeschmissen oder kleine, ja, ausgebaute VW-Busse. Und da war auf einmal, da waren so viele Möglichkeiten auf einmal, die mir in den Blick gefallen sind, die mich so mitgenommen haben und meinen eigenen Blick nochmal, ja, aufgemacht haben für anderes. Und ich weiß noch, entweder an dem ersten Abend oder am darauffolgenden Tag vormittags bin ich auf jeden Fall dann bei Mowgli am Bus gelandet. Und so typisch, wer Mowgli kennt, weiß, dass Baloo auch einfach offen dann da steht und Mowgli gar nicht automatisch da ist. Und ja, genau das war im Endeffekt auch der Fall. Baloo stand offen, man konnte reingucken, Mowgli nicht anwesend. Ich habe gedacht, okay, guckst du mal. Dann bin ich mit einem anderen Herrn ins Gespräch gekommen und habe mich dann so ein bisschen darüber unterhalten, Ausbau und was da ja mir möglich zu sein scheint. Und auf einmal kam Mowgli und ich hatte versucht, so für mich so ein bisschen meine eigene Unsicherheit aufzubrechen und bin mit dem Spruch ihm entgegengetreten mit, ja, wir haben einfach mal deinen Bus belagert. Und er hat das direkt total positiv aufgefasst und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben so ein bisschen darüber unterhalten. Und der Gedanke, warum ich meiner Brandmalerei nicht eigentlich auch Geld verdiene, kam mir da in den Sinn, weil ich mich natürlich gefragt habe, okay, wie kann ich nicht digitalerseits trotzdem auf der Straße in dem Sinne mein Geld verdienen? Weil ich selber einfach technisch nicht sehr versiert bin. Ich habe da einfach sehr große Herausforderungen und lerne auch ganz, ganz schwer mit diesen Dingen umzugehen. Deswegen war das für mich einfach so vom Kopf her schon völlig raus. Und ich habe Mowgli im Endeffekt gefragt, er als erfahrener Vanlifer, ob er der Meinung wäre, dass ich mit diesem Handwerk auf der Straße mein Geld verdienen könnte. Und ich bin unglaublich froh, dass ich damit, ja, mit dieser Frage zuallererst auf Mowgli gestoßen bin. Denn Mowgli ist für mich ein Visionär. Der sieht ganz, ganz viele Dinge und sieht in vielen Sachen, auch die er vielleicht selber nicht kennt, einfach unglaublich viel Potenzial. Und er hatte mich so darin bestärkt, diesen Weg zu gehen und ja, einfach zu gucken, was da möglich ist. Und er war direkt ebenso wie ich Feuer und Flamme für diese Idee, die noch total unausgereift war, aber ja, einfach irgendwie da war. Und ich bin nach dieser Veranstaltung völlig geflasht, wieder nach Hause gefahren und ja, habe irgendwie kurz darauf alles abgerissen. Also alles, was mein Leben bis dahin irgendwie war, habe ich einmal platt gemacht. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt wieder eine neue Therapeutin gefunden, die eben Verhaltenstherapie gemacht hat. Die hat also auch diesen ganzen Prozess einfach von der Pike auf miterlebt, wie ich mich da so vorgearbeitet habe, gerade auch gedanklich und emotional. Und ich bin nach dieser Veranstaltung nach Hause gekommen und habe gedacht, dein Leben muss anders werden, dein Leben soll anders werden. Du willst so, wie du jetzt lebst und arbeitest, einfach nicht mehr. Und ja, der erste Punkt war, dass ich meine damalige Beziehung aufgelöst habe. Ich habe einfach so den Drang in mir verspürt, in dieser Welt unterwegs sein zu wollen. Ja, wahrscheinlich auch, oder rührt das auch dadurch her, dass ich ja meinen eigenen Geburtsort bis heute nicht kenne. Also bis heute wirklich immer noch nicht. Und so ein bisschen dieses Wurzellose hat mich vielleicht auch ja, dazu gebracht zu sagen, so hey, ich will reisen unterwegs sein, ich will das Leben leben, ich will die Umgebung sehen, ich will meinen Geburtsort kennenlernen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl tief in mir, dass das vielleicht meine Möglichkeit ist, dem auch nachzukommen. Und Mir war klar, dass mein damaliger Freund für ein solches Leben einfach nicht gemacht war. Er brauchte seine feste Umgebung, seinen festen Wohnort, seinen festen Freundeskreis, seine feste Arbeit. Also er brauchte sehr viel Sicherheit, Stetigkeit und Überdauerndes. Und klar, ich war auch ein Typ Mensch und ich bin es zum Teil immer noch, der nach sehr viel Sicherheit auch im Außen sucht. Wobei ich sagen kann, es wird immer besser, dass ich mehr Sicherheit in mir selber finde. Und trotzdem hat mich irgendwas rausgezogen. Irgendwas wollte einfach raus aus diesem Muster. Und ja, die ganze Situation hat natürlich auch in der Beziehung schon dazu geführt gehabt, dass es nicht so gut lief und es war sehr eintönig und man hatte sich gefühlt, irgendwie nichts mehr zu erzählen. Oder es waren immer dieselben oberflächlichen Gespräche, die mir einfach auch zu wenig geworden sind. Ich mag meinen Ex-Freund auch heute noch unglaublich gerne. Ich unterhalte mich mit ihm, wenn ich ihn mal treffe, auch immer noch unglaublich gerne. Also wir sind unglaublich gut und erwachsen, da ja andere Wege gegangen. Aber ich habe halt gemerkt, das möchtest du so nicht mehr und habe im Endeffekt den Entschluss gefasst, das Ganze zu beenden. Und als klar war, dass diese Beziehung einfach nicht weitergeht und dass mein Weg einfach ein anderer ist und seiner ebenfalls, hat so viel Druck in mir gelöst, sodass es wirklich noch, ja, wir haben noch 3 Monate lang zusammen gewohnt und sehr gut sogar zusammen gewohnt, bis ich dann tatsächlich aus dieser Wohnung auch ausziehen konnte. Und ja, ich habe in der Zeit einfach auf der Couch gepennt und er dann halt im Schlafzimmer und wir haben uns wieder viel besser unterhalten können, wir waren lockerer im Umgang miteinander und es tat uns, glaube ich, beiden sehr gut, einfach wieder ja, stressfreier und wertschätzender dem anderen gegenübertreten zu können. Und ich hatte schon damals versucht, unbedingt in einen Bus zu ziehen. Ich habe händeringend nach einem Fahrzeug gesucht, was irgendwie finanziell für mich drin gewesen wäre. Ich habe so viel Hab und Gut dafür verkauft, um Geld anzusparen und Rückzahlung, Steuererklärung und so Geschichten. Und ich wollte einfach nicht zurück zu meinen Eltern. Ich wollte nicht in das Elternhaus zurückziehen, aber eine eigene Wohnung mit großem Hund zu finden, war auch eine riesige Herausforderung, fast schon unmöglich. Also es war unglaublich schwer. Auch diese Zeit war unglaublich schwer, mich da in meinem ganzen Wust an, was steht jetzt an, was musst du jetzt alles dafür machen, einfach zurechtzufinden. Plus diese Unstimmigkeiten, die ich natürlich vom Gefühl auf meiner damaligen Arbeit noch hatte. Und ich hatte noch meine Fernstudiengänge. Das war alles irgendwie, es war alles so unglaublich viel. Und ja, ich habe noch mit meiner Studiengangsleitung telefoniert gehabt, weil ich ihr erzählt hatte, hör mal Judith, ist das so und so sieht's aus. Ich sage, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte tiergestützt arbeiten, jetzt gerade merke ich, aber mein Leben zieht mich in eine völlig andere Richtung und ich weiß nicht, was ich mit diesem Studium mache, in das ich natürlich bis dato schon unglaublich viel Geld investiert hatte. Nachdem wir gesprochen haben, hatte sie mir einfach geraten, hey, brich es ab. Du brauchst keinen Wisch, um diese Arbeit machen zu können. Du hast alle notwendigen Inhalte, du hast das Know-how, du hast die Kompetenz. Du kannst es auch ohne diesen Wisch, ohne irgendein abgeschlossenes Zertifikat, könntest du tiergestützt arbeiten. Und auf ihre Rat hin habe ich dann natürlich auch meine beiden Studiengänge abgebrochen. Was natürlich ja mich in die Situation gebracht hat, mich von meinen Eltern auch so ein Stück weit zu rechtfertigen. Weil die das natürlich nicht nachvollziehen konnten oder es ihnen sehr schwer gefallen ist, nachzuvollziehen, warum ich ja im Endeffekt so gesehen ein halbes Jahr vor Ende sage, okay, ich kipp das alles. Und wie gesagt, auch so die Bussuche kam dazu und es sollte einfach nicht sein, dass ich zu diesem Zeitpunkt dann auch direkt in den Bus ziehe. Ich war auch sehr angstbehaftet und sehr unsicher und hab gedacht, boah, es ist vielleicht nur eine fixe Idee, kommst du zurecht, kommst du alleine klar, wie auch immer. Und ja, musste schlussendlich doch wieder zu meinen Eltern ziehen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist und was auch im Nachgang sehr, sehr schwer wieder verlaufen ist, weil man ja jedes Mal, egal wie alt man ist, doch wieder ja in seine Kinderrolle zurückrutscht. Und die war doch bei mir immer noch sehr belastet. Es war kritisch für meine Eltern und für mich, also für alle Beteiligten im Endeffekt. Ja, und das Letzte, was ich in diesem Jahr abgerissen hatte, war mein Job. Ich habe mich kündigen lassen. Ich habe gesagt, okay, ich möchte so nicht mehr, meine Probezeit, die wäre sowieso Ende Juli zu Ende gegangen und es hat für mich nicht funktioniert, es hat für meinen damaligen Leiter nicht funktioniert. Wir waren irgendwie allesamt nicht wirklich zufrieden mit dieser ganzen Situation und ich hatte meinen Arbeitgeber gebeten, dass er mich kündigt, dass er mich nach der Probezeit nicht weiter übernimmt und dass ich einfach ja in die Arbeitslosigkeit gehen kann, aber ohne die Sperre zu erhalten. Und darauf hatte sich mein Arbeitgeber dann auch wirklich eingelassen. Und ja, dann war ich ab dem 1.8. nicht nur ohne Beziehung und wieder wohnhaft bei meinen Eltern mit Studiengängen abgebrochen, sondern auch noch arbeitslos bzw. arbeitssuchend. Ich meine, diese krassen Schritte muss keiner machen, um Gottes Willen. Ich bin froh, dass mir nur ein Teil der Konsequenzen dieser ganzen Entscheidung bewusst gewesen ist, weil es war so eine harte Zeit. Es war so unglaublich anstrengend. Und heute kann ich darüber lachen, weil ich weiß, wo ich heute stehe. Aber damals, es war erdrückend. Es hat mich so bewegt und ich war so überfordert und wusste nicht, wo ich irgendwie anpacken soll, weil alles irgendwie auf einmal da war und bearbeitet werden musste und geklärt werden musste. Und es war einfach so unglaublich viel. Was mich gestärkt hat, an diesem Weg zu bleiben, waren aber tatsächlich die ganzen weiteren Vanlife-Veranstaltungen. Ich bin nach dem Dachzelt-Festival 18 eigentlich auf allen großen Veranstaltungen gewesen, die, von denen ich irgendwie gehört habe, die ich mir irgendwie leisten konnte und die irgendwie für mich auch von der Entfernung her erreichbar waren. Und ich habe da natürlich einfach unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, viele Menschen, die einfach auch anders unterwegs sind, egal ob Vollzeit oder Teilzeit oder es war einfach die Einstellung dieser Menschen zum Leben, die mich so festgehalten hat an dem. Und ich habe natürlich auch viel versucht, mit anderen Menschen über meine Idee zu sprechen, mit der Brandmalerei in die Selbstständigkeit zu gehen, um damit auf der Straße mein Geld zu verdienen. Und habe natürlich ganz, ganz viel mit meiner eigenen Vorstellung und von den Äußerungen meiner Umgebung auch abgeglichen und geguckt, okay, was für Ideen kommen. Also ich habe versucht, ein Bild entstehen zu lassen. Wohin kann das überhaupt gehen? Also, ne? Und damals war die Auftragsbrandmalerei unglaublich präsent, weil ich einfach in dem Zeitpunkt meines Lebens so keinen Bock mehr auf Pädagogik hatte. Ich habe gedacht, leckt mich allesamt am Arsch. Entschuldigung, dass ich so deutlich werde, aber es war wirklich dieses Gefühl von, ich will nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr ertragen, wenn ich sehe, was hier gesellschaftlich läuft und wie wenig Wertschätzung man bekommt und dass man irgendwie der Arsch für alles ist. Ich hatte zum Verrecken keinen Bock mehr, das weiterhin zu tragen. Ich wollte es nicht mehr, habe gedacht, ich scheiß auf die Pädagogik und es ist egal, wenn ich das mal gelernt habe und meine Zeit dafür in dem Moment vergeudet hatte, gefühlt, ne, habe ich gesagt, nein, willst du nicht mehr. Also war eher das Künstlerische. Das, wo ich gedacht habe, so hey, das ist vielleicht deins. Auch wieder so rückblickend auf mein Studium, als ich Kunstpädagogik hatte, wo ich schon zu meiner Mutter sagte so, hey Mama, ich werde freischaffende Künstlerin. Und sie nur sagte, um Gottes Willen, nein, Kind, nicht. Und auf einmal war die Kunst wieder da. Die Kunst in Form von der Brandmalerei. Und wie groß das Ganze eigentlich ist und wie bedeutsam, war mir damals auch überhaupt nicht klar. Ich habe völlig am Anfang meiner Idee gesteckt und ja, habe natürlich auch versucht, mit meiner Beraterin vom Arbeitsamt direkt zu klären und zu sagen so, hey, ich bin gesundheitlich einfach so angeschlagen, dass ich, in dem Moment hatte ich den Glauben, ich wäre nicht fähig dazu, weiterhin pädagogisch zu arbeiten. Ich wollte auch einfach nicht mehr. Und habe ihr klargemacht, mit was ich eigentlich in die Selbstständigkeit gehen möchte, eben mit diesem Kunsthandwerk. Und nach dem zweiten Gespräch hatte sie es auch so langsam verstanden, weil sie meinte erstmal, oh, sie haben so viele Qualifikationen und bla und hin und her. Und wäre nicht schade, wenn sie nicht mehr in der Pädagogik arbeiten. Aber wie gesagt, im zweiten Termin hatte sie verstanden, dass sie mich da einfach nicht umgestimmt bekommt. Und dann ging es natürlich daran, okay, Gründungszuschuss. Und für Gründungszuschuss, es gibt eine Podcast-Folge, die Anja von den Camper Nomads mit mir gemeinsam im letzten Jahr aufgenommen hat zu dem Thema. Also wenn du da irgendwas hören möchtest, guck mal bei den Camper Nomads rein in den Podcast, da wirst du ihn auf jeden Fall finden und ganz viele Infos von mir bekommen. Und einer der Voraussetzungen ist, dass es entweder keinen Job gibt in dem Beruf, in dem man gelernt hat, in dem Fall war es bei mir die Pädagogik, oder dass man aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen diesen Job nicht mehr ausführen kann. So, körperlich war ich ja gesund. Also bis auf die Erschöpfungszustände und ne. Aber ich hatte ja keine Gebrechen in dem Sinne. Und ich musste aufgrund dessen zum ärztlichen Dienst. Der ärztliche Dienst ist im Endeffekt in dem Rahmen für ein Gutachten zuständig. Und der ärztliche Dienst muss dann im Endeffekt dem Amt bestätigen, dass ich in meinem erlernten Beruf, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr arbeiten kann. So. Und tatsächlich hatte ich dahingehend einen unglaublich tollen Berater. Ich musste vorher natürlich alle möglichen Arztberichte irgendwie reinschicken und Nachweise und dieses und jenes. Und hatte aber auch um einen persönlichen Gesprächstermin gebeten und bin dann hingefahren und habe ihm einfach meine Situation erklärt. Und ich bin da auch in Tränen ausgebrochen. Es war so belastend, das Ganze. Und ich hatte so eine Angst, dass er ja nicht sieht, dass ich in dem Bereich einfach nicht mehr arbeiten kann. Und er hat es gut mit mir gemeint. Er sagte mir irgendwann, Frau Kaun, ich bin für Sie hier. Ich stehe hier für Sie ein und ich sehe, wie schwer, also wie es Ihnen geht und wie schwer Sie das Ganze belastet. Und er hatte sich tatsächlich positiv dafür ausgesprochen, dass eine Selbstständigkeit zwar andere Herausforderungen mit sich bringt als ein Angestelltsein in Form von, man hat halt kein regelmäßiges Einkommen, wie auch immer, oder man muss halt einfach anders gucken, dass regelmäßiges Einkommen reinkommt und ne, alles, was man auf einmal selber bezahlen muss, was einen als Angestellten einfach nicht trifft. Hat aber auch einfach gesehen, dass die Brandmalerei für mich selber etwas sehr, sehr Heilsames hatte. Etwas, was mich selber so abgeholt hat, in mir selber, bei meinen Themen, bei dem, was mich wirklich auch belastet hat, großen Teil. Und ich, Brandmalerei war für mich schon damals einfach was unglaublich Therapeutisches. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Wirkung auf mich selber dazu geführt hat, dass ich auch heute in Brandmalerei so viel mehr sehe und dass ich auch an diesem Handwerk geblieben bin, dass es mich so mitgenommen hat, so gefesselt hat, sich so, ja, entflammt hat in dem Sinne, weil es mich so tief mit mir selber verbunden hat, dass ich ja, mich dadurch im Endeffekt selber therapiert habe, neben meiner normalen Therapie. Das hatte er gesehen, dieses Potenzial oder die Wirkung in mir und hat im Endeffekt mit ja, dabei geholfen, dass ich wirklich auch mit dem Gründungszuschuss in meine Selbstständigkeit starten konnte, die ich am 1.3.2019 dann noch offiziell angemeldet hatte. Also ich bin im Endeffekt aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit gegangen und ja, habe mich da einfach mal anderen Herausforderungen gestellt. Und ich war in diesem ganzen Prozess wirklich immer in Begleitung von der Community aus dem Vanlife, egal ob Dachzeltnomaden, ob mit dem Wohnwagen unterwegs, mit dem Wohnmobil, mit dem ausgebauten Kastenwagen oder kleinem Bulli oder Mikrocamper oder was es da nicht alles gibt. Begleitet von meiner Therapeutin, die mich immer wieder darin bestärkt hat, meinen Weg zu gehen und diesen Prozess wirklich zu durchlaufen und meine anfängliche Idee mit der Brandmalerei immer mehr auch auf den Boden zu holen, so von dieser Träumerei zu gucken, wie kann das in der Realität auch wirklich umgesetzt werden. Und ich bin all diesen Menschen, die gerade so diesen schweren Umbruch begleitet haben, so verdammt dankbar. Und du wirst es merken, Dankbarkeit ist etwas, was ich ganz, ganz häufig erwähne. Aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste dankbar sein. Nein. Sondern weil ich tief in mir spüre, wie dankbar ich dafür bin. Für diesen ganzen Wandel, für diesen Wechsel in meinem Leben, für die unglaublich bereichernden Gespräche, gerade mit den Nomaden und diesen Blick auf Leben kann anders sein. Und es hat mir in all dem, was irgendwie durch meine Entscheidung natürlich auch an Konsequenzen auf mich zugekommen sind, hat mich einfach trotz dessen an dem dranbleiben lassen. Es hat mir so viel Energie gegeben, so viel Kraft, so viel Gefühl von, das ist irgendwie deine Richtung. Ja, dass ich heute und auch jetzt gerade einfach nur Dankbarkeit dafür verspüre, dass ich einfach diese Menschen ja als Begleitung dabei hatte, auch wenn ja diese Menschen davon im Endeffekt gar nichts wussten. Bis auf Mogli, den hatte ich auf dem FM-Treffen 2018 mal ein bisschen mehr ja, in meine Lebensgeschichte eingeführt, weil ich unsicher war, ob ich trotz dieser Herausforderung fähig wäre, ein anderes Leben zu führen. Und ja, aber sonst kam ich erst so nach und nach eigentlich mit dem heraus, was ja mich betrifft, wer ich eigentlich bin, was in mir arbeitet, was ich erlebt und durchlebt habe und wie schwer manchmal doch die Zeiten auch sind und tageweise, zum Teil wochenweise. Ja, das darf gerade alles raus in diese Welt, weil ich dir, wenn du selber auch davon betroffen bist, einfach Mut machen möchte. Mut machen möchte, dass gerade auch depressive Verstimmung nichts Krankes ist, nicht geheilt werden muss, nicht weg sein soll. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, ich habe meine depressiven Verstimmungen erst an diesem Punkt meines Lebens anders verstanden. Und genau das ist es. Meine Verstimmungen sind eigentlich immer nur mein Warnsignal. Also das Warnsignal meines Körpers, wenn ich aus meiner eigenen Mitte wieder wegrücke, wenn ich mich wieder von Unsicherheiten, Ängsten durch das Außen auf einen anderen Weg bringen lasse, wenn ich nicht meinen Weg gehe, wenn ich mich selber wieder verliere, vernachlässige, einfach nicht sorgsam genug mit mir und meinem Leben umgehe, dann kommen die Verstimmungen. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn du selber betroffen bist, hast du diesen Blick darauf noch nie gehabt. Und auch da kann ich sagen, ich bin meinen Verstimmungen so unglaublich dankbar, egal wie hart sie waren, egal wie oft ich an dem Punkt war, wo ich denke, okay, du machst dem Ganzen ein Ende. Und ich habe verstanden, dass es einfach nur der Schrei meiner Seele ist, auf mich selber Rücksicht zu nehmen, mich selber liebevoll anzunehmen und nicht so hart mit mir selber umzugehen. Und mir Wege zu suchen, um auch im Außen etwas zu verändern, um ja, mir selber treu zu bleiben. Mir selber treu zu bleiben und zu verstehen, dass ich es wert bin, dass es mir gut geht. Und ja, mit diesen Worten möchte ich mich heute von dir verabschieden. Würde mich freuen, wenn du dir noch 2,5 Minuten Zeit nimmst, um ja, meinem Outro, meinen Klängen noch ein wenig ja, zu lauschen und dich vielleicht auch in Dankbarkeit zu üben, in Dankbarkeit für das, was dir dein Leben bisher schon alles gegeben hat und Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass es einfach war, wie es war, denn ich merke aktuell, dass wir uns unser Leben selber aussuchen. Darauf werde ich irgendwann später eingehen, aber ja, es passiert hier gerade ganz, ganz viel und ich möchte dich einfach gerne weiterhin mitnehmen und ja, freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit. Ja, leb einfach. Leb dein Leben und genieße es, egal wie beschissen es manchmal läuft, aber lebe es und übe dich für jeden Moment, in dem es dir gut geht, in Dankbarkeit, dir selber gegenüber, deinen Mitmenschen gegenüber und ja, lass wieder mehr Licht auch in dein Leben leuchten und dich nicht so von dem Alltag ableiten. Mach's gut.